What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries, sending away good jobs and our capability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make the high-quality clothing staples you need for a comfortable, stylish, and active summer wardrobe, like vintage-style tees, breathable polos, lightweight sweatshirts, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country, and jobs bring pride, purpose. They stitch people together. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Ja, also Andreas startet die Aufnahme heute, bevor wir überhaupt gesagt haben, dass wir aufnehmen, aber ist auch okay.
Kannst du mal kurz erklären. Erklärt mir gerade, worum es gehen soll in der Episode, nachdem ich drücke mal auf Record, weil das ist ja für alle interessant.
Nein. Wir haben gerade diskutiert, wie wir dieses Thema ausschmücken können oder was das Ergebnis, der Tenor sein sollte. Und jetzt drücken wir auf Record, bevor wir es wissen.
Ja, das werden wir dann live verfolgen. Aber wir haben gerade angefangen, es hat bei mir dann doch Klick gemacht. Und gesagt, ja, ich hab ein paar Ideen dazu. Aber bevor wir die Zuhörer zu lange auf die Folter spannen, worüber wollen wir denn sprechen heute?
Ja, also bei uns beiden ist ja jetzt seit einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten, das Thema Orientierung, Neuorientierung und auch das Thema, wie nennt man das? Executive Headhunting, Recruiting, Executive Search heißt das, glaube ich, im Fachgebrauch. Und wir beide haben uns ja ausgetauscht, ausführlich, begleiten ja immer die Reisen voneinander. Und wir haben jetzt natürlich viele Erfahrungen gesammelt mit verschiedenen Firmen. Und was wir ja eben gerade diskutiert haben, als du auf Record gedrückt hast, war die Frage, was ist eigentlich unsere Conclusion aus dieser Erfahrung, also aus dieser jahrelangen oder jetzt aktuell monatelangen intensiveren Erfahrung mit Firmen, die Executive Search betreiben?
Genau, und das kann man ein bisschen nahelegen. Spannend ist ja immer, Shazeb, du und ich, unsere Lebensläufe sind jetzt nicht gleich, aber es zeigen sich doch immer Parallelen irgendwie, wenn wir Veränderungen haben, was so Job angeht und auch Familie. Das scheint nicht so weit voneinander entfernt zu liegen, zeitlich gesehen.
Ja.
Jetzt auch wieder. Ich weiß gar nicht, wer dann zuerst gezuckt hat, aber gut, bei mir, diesmal war ich, glaube ich, zuerst dran und trotzdem hast du jetzt was Neues schneller gefunden. Aber das liegt auch daran, dass ich ja erst nochmal ein bisschen die Firma hier aufbaue. Aber das ist ja wahrscheinlich auch nicht für die Ewigkeit, sondern nämlich zieht es so, wie es aussieht, auch wieder in die Unternehmenswelt, wobei ich auch mit Headhuntern eben zusammenarbeite, die Executive Search betreiben. Und da haben wir diese Perspektive natürlich als Kandidat, aber wir haben auch die Perspektive als Beauftragende, ne? Dass wir sagen, wann schalten wir eigentlich jemanden ein, der für uns jemanden sucht und nutzen nicht die eigene Recruiting-Abteilung oder ähnliches. Und vielleicht auch mal die Perspektive einzunehmen, auch wenn wir es jetzt nicht sind, was macht eigentlich so ein Executive Search Headhunter den ganzen Tag? Können wir, glaube ich, auch ein paar Geschichten zu erzählen, zumindest aus unserer Perspektive. Die Kollegen, die das hören und in der Rolle sind, mögen uns nachsehen, wenn das nicht 100% euren Arbeitsalltag entspricht.
Ja, und für die mich jetzt ein bisschen enger noch kennen, unter anderem ja auch du, die wissen auch, dass ich mal fast in so eine Rolle geschlüpft wäre, aber das besprechen wir dann gleich. Ich glaube, bevor wir das tun, bevor jetzt wieder ein Teil unserer Zuhörerinnen sich fragen, was geht mit den beiden ab? Also wir sind ja immer Leute, die auf der Suche nach Wachstum sind, ja. Und aus dem Mindset heraus machen wir ja auch diesen Podcast, weil uns zwingt ja keiner dazu, alle paar Wochen über neue Themen zu sprechen, aber wir beide sind ja neugierige Menschen. Und jeder, der mich jetzt gefragt hat, hey, du bist ja noch gar nicht so lange bei MHP und so weiter. Also zu dem Zeitpunkt, wenn ich dann wechsle, das ist ja jetzt mittlerweile auch schon alles in trockenen Tüchern, werde ich da 2,5 Jahre gewesen sein. Und ich bin nicht jemand, der irgendwo wegläuft, sondern der hinläuft. und zwar zu Wachstum. Und auch in diesem Fall bin ich auf der Suche gewesen nach Wachstum, nicht aktiv, sondern passiv eher. Aber dann war da eben genau so eine Firma, die dann mich, ich will nicht sagen geködert, aber neugierig gemacht hat. Und ich dann angefangen habe, mit denen zu sprechen und dann kam das eine zum anderen.
Spannend. Du bist ja bestimmt auch vorher schon immer mal wieder angesprochen worden, richtig? Also das ist ja so, dass auf Führungsebene, da kommen ja immer mal wieder so ein Anruf oder so ein Anschrieb. Bei LinkedIn passiert es nicht ganz unregelmäßig, dass sowas kommt. Die meiste Zeit sagen wir, nein, danke und vielleicht, ich habe noch einen anderen Kandidaten, vielleicht könnt ihr den mal kontaktieren. Was hat dich denn diesmal, du sagst, ich habe was neugierig gemacht. Was war es, was dich neugierig gemacht hat? Wie hat der Headhunter in dem Falle dich gecatcht sozusagen, dass du überhaupt erstmal zuhörst?
Also ich glaube, dass die Kandidaten, die von Headhuntern angesprochen werden, interessanter werden, je interessanter ihr Profil ist. Das heißt also, wenn du älter wirst und auch in die seniorere Rollen kommst, dann hast du für die Headhunter auch ein griffigeres Profil, mit dem sie mehr anfangen können. Ich glaube, das ist erstmal einer der Gründe, warum die Ansprachen, ich glaube, von der Frequenz her höher werden, je seniorer deine Rolle ist. Das zweite ist, je seniorer die Rolle, desto eher sind auch Firmen gewillt, für die Besetzung einer solchen Rolle Geld in die Hand zu nehmen. Und Executive Search kostet ja nicht wenig Geld, ne? Ich glaube, das ist so ein Grund. Und jetzt zu deiner Frage. Ich bin diesmal neugierig geworden, weil mir tatsächlich die Sicht auf meine Fähigkeiten und auf mein Profil sehr gut gefallen hat. Von dem Executive Search Menschen. Also der hat mich gesehen in einer Art, wie mir das gut gefallen hat und vielleicht auch ein bisschen mehr mir, wie formuliere ich es richtig, ohne das zu sehr abzumildern. Also er hat in mir vielleicht ein noch höheres Potenzial gesehen als meine bestehende Firma, ganz plakativ gesprochen. Und ich bin da neugierig geworden, dachte ich mir, was traut der mir zu, was meine Firma mir vielleicht noch nicht zutraut. Und dann bin ich halt einfach offen gewesen und in der Tat war das dann so, dass mir die Gespräche richtig Spaß gemacht haben und ich dann gemerkt habe, vielleicht komme ich zu einer Rolle, die ich schon immer interessant fand, früher als ich dachte. Und de facto war das jetzt so.
Und du sagst, dass, ja, es ist nicht ganz günstig, wenn man einen Headhunter einschaltet. Die Kosten, nur mal für die es nicht so kennen, liegen zwischen 20 und teilweise 35% so eines Jahresgehaltes des Kandidaten, der da vermittelt wird. Ob das Grundgehalt oder mit Bonus ist, das kommt immer auf den Vertrag, auf die Vertragsgestaltung an. Aber es ist schon ein Batzen Geld, den man auf den Tisch legt als Unternehmen, zu sagen, mir ist das wert, dass wir den Besten oder die Besten finden für diesen Job. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein Anspruch, den du hast als Unternehmen, wenn ich da jemanden engagiere und der Person einige 10.000 von Euro dahin lege, dann will ich da auch schon was haben. Dann will ich da Kaliber haben, die passen. Nicht nur, die irgendwie grob die gleichen Stationen gemacht haben, sondern irgendwas Ergänzendes muss da sein. Insofern finde ich es gar nicht so einfach, auch aus der Headhunter-Sicht mal zu sagen, naja, ich muss die Leute ja auch irgendwie einschätzen können. Ich lege ja nicht meine Hand ins Feuer dafür, aber ich habe die ja ausgewählt irgendwo. Ich präsentiere die ja, wie jeder andere Recruiter auch, aber eben auf einem sehr hohen Niveau.
Ja, was dem gegenübersteht, ist ja natürlich die Kosten, die du selber hättest, ne? Also hättest du jetzt zum Beispiel eine Recruiting-Abteilung und du würdest die losschicken und sagen, jetzt mach mal das Jobprofil und führ mal x Interviews und dann mach mal eine Shortlist und so weiter. Und natürlich der Pool, aus dem so ein Executive Search-Unternehmen greift, ist ja auch nochmal eine ganz andere Liga. Weil, was ich gelernt habe, du und ich, wir sind ja in den Datenbanken solcher Firmen drin und die verfolgen unsere Karrieren ja. Also da gibt es dann verschiedene Tags, die dann angelegt werden an deinen CV oder an deine Karriere und an meiner natürlich auch. Und die haben dann auch Tools, mit denen sie dann Leute aus ihrer Datenbank raussuchen und dann haben sie natürlich eine ganz andere Qualität an Grundgesamtheit der potenziellen Kandidatinnen und dann natürlich auch eine ganz, ganz andere Finesse beim Shortlisting der Kandidatinnen. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ist, dass man ja mit diesen Leuten dann auch intensive Gespräche führt. Dann verstehst du auch die Person, die gehandelt wird, für so eine Rolle besser. Und ganz wichtig, was ich auch gelernt habe, ein wesentlicher Teil der Arbeit von Headhuntern ist ja auch, wenn sie es gut machen, dass sie auch versuchen, den Mandanten und das Mandat besser zu verstehen, zu hinterfragen.
Ja, das Verstehen, ich meine, das ist ja im Idealfall immer da, dass du den Kunden verstehst, aber da ist eben der Kunde ist ja nicht nur, wie du richtig sagst, das Unternehmen, was sich beauftragt hat, sondern eben auch der Kandidat. Das ist ja das Kapital, was du dann hast, die Kandidaten. Es empfiehlt sich trotzdem, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, immer mal wieder die Headhunter, mit denen man vielleicht mal zusammengearbeitet hat oder mit denen man zusammenarbeiten möchte, mal auf dem Laufenden zu halten, mal denen auch mal was Aktuelles zu schicken. Ich habe da eine kleine Anekdote von einem Gesprächsverlauf, den ich vor nicht allzu langer Zeit hatte. Da hat mich auch ein Headhunting-Unternehmen platziert. Ich hatte dann die Gespräche mit den quasi einstellenden Unternehmen. Ich habe denen nie ein CV geschickt oder sowas, das haben die zusammengebastelt. Und dann kam eine ganz komische Frage irgendwann, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen, auf Hobbys und Basketball und wie auch immer. Und dann sagte der CTO war das des Unternehmens, Sie haben ja bewusst entschieden, dass Ihre Hobbys nicht auf Ihrem CV stehen. Was steckt denn dahinter? Und dann habe ich mein CV angeschaut und gedacht, na, steht doch hier, ist doch ganz klar. Und dann kamen noch so ein paar Dinge. Dann stellte sich raus, die hatten meine letzten zwei Schritte in meiner Karriere nicht so richtig mehr reflektiert. Und auch, obwohl es mit LinkedIn zwar alles drinsteht, aber wie auch immer, ein Dokument da verschickt, was nicht mehr so ganz aktuell war. Ja, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Aber auch da ist es wahrscheinlich angebracht, auch mal zu schauen, hey, wenn ich gerade angesprochen werden will, oder wenn ich aktiv auf der Suche bin, das warst du ja in dem Fall jetzt nicht, aber ich bin es jetzt derzeit, weil ich sage, hey, ich suche wieder eine Herausforderung. Neben dem Prisma Insights Geschäft möchte ich da wieder im Unternehmen arbeiten. Ja, dann kann man die auch ansprechen. Dann ist es gut, wenn man da mal eine Beziehung aufgebaut hat. Und dann ist es auch vollkommen legitim, den aktuellen CV zu schicken und zu sagen, hier, nimmt mal den einen aus der Datenbank raus, nimmt den wieder rein. Häufig kommt dort schon, ja, haben wir schon. Aber trotzdem, ganz, ganz hilfreich kann das sein.
Also ich empfehle das auch Leuten, die ich kenne, die quasi meinen Weg auch beobachten, die dann sagen, hey, ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr auch Offenheit oder Mut, so wie du auch, diese Schritte immer wieder zu gehen. Und ich kann auch nur wirklich bestätigen, was du sagst. Wenn du einen Headhunter kennst oder auch nicht kennst, diese Leute sind ja vom Beruf aus darauf eingestellt, dass Leute sie ansprechen oder dass sie Leute ansprechen. Und die sind total offen. Also auch für ein einfaches Sparring ist es eine gute Sache. Und ich sage dann auch meinen Freunden und Bekannten, die mich ansprechen, manchmal kann ein Gespräch mit einem Headhunter auch dazu führen, dass du deine bestehende Stelle nochmal bestätigst und sagst, es ist gut, wo ich bin. Ich glaube, das ist einfach wie so ein Pulscheck, dass du einfach mal deine Begabungen, Interesse, deine Erfahrungen auf den Tisch legst und so ein Headhunter mit dir gemeinsam da mal drauf guckt und sagt, hey, was machst du eigentlich gerade und was gibt es denn eigentlich auf dem Markt auch für einen Bedarf gerade?
Genau, bewusste Entscheidungen treffen wiederum, ne? Ob ich da bleiben bin oder woanders hingehen will. Und du sagtest eben ja auch, da hat jemand was in dir gesehen, was deine Firma vielleicht nicht so gesehen hat oder du selber vielleicht auch in der Perspektive nicht. Ja? Das finde ich ja das Spannende, was du in so Gesprächen gut rausbekommst mit echt guten Executive Search Consultants, die dann auf dich eingehen, die dir nicht nur Honig ums Maul schmieren, da gibt es leider auch ein paar von, aber die wirklich guten, die versuchen dich ja kennenzulernen und sehen auch dein Potenzial und sagen dir im Zweifel auch, das hatte ich auch schon zu sagen, hey Andreas, die Rolle, die klingt gut, aber die ist nichts für dich. Ja? Ich erkläre dir auch warum, das und das und das ist nicht so dein Steckenpferd, mach das nicht. Ja? Und das finde ich auch vollkommen legitim und muss ich auch hoch anerkennen, dass du da nicht alles einfach, ja, alle Kandidaten, die sie haben, die halbwegs passen, auf das Profil draufschmeißen, ist natürlich auch sinnvoll langfristig, aber auch da gibt es ja gute und schlechte, die da Umsatz machen wollen, egal wie. Und da scheiden sich dann auch die Guten von den Schlechten, die dann wirklich auf Qualität setzen.
Ich habe dir ja erzählt, und ich denke, für unsere Zuhörer ist es auch in Ordnung, wenn ich das mal hier teile. Ich hatte ja bei meiner letzten Entscheidung jetzt, was ich nach MAP machen werde, hatte ich ja auch unter anderem ein realistisches Gespräch mit einer sehr renommierten Executive Search Firma, ob ich da nicht selber einsteigen will. Was ich sehr, sehr reizvoll fand übrigens bis zum Schluss. Und ich habe in den Gesprächen mit diesen Leuten, die übrigens wahnsinnig hochkarätig waren, also das war super inspirierend jedes Mal, wenn ich mit einer dieser Personen da gesprochen habe. Gut, die machen das auch beruflich, ja, deren Beruf ist es ja auch irgendwie interessant zu sein und coole Gespräche führen zu können. Aber ich habe da zwei sehr, sehr spannende Sachen über Headhunting gelernt, die ich vorher nicht wusste. Das eine ist, dass die Headhunter Interviewer oder Consultants, nennen sie sich ja selber, sehr viel Arbeit reinstecken in der Initial, ich will das nicht Kategorisierung nennen, weil das klingt irgendwie zu platt, aber im Initial Assessment der Kandidatinnen. Also da werden teilweise stundenlange Gespräche geführt, wo man dann versucht, wirklich rauszufinden, was der Driver ist zwischen Leuten. Warum? Weil man will ja sicherstellen, dass die Person, die du positionierst, da nicht nur bleibt, sondern auch performt. Das ist extrem wichtig. Also das, weil wenn du hast ja vorhin denn auch den Betrag genannt, ne? Also Pi mal Daumen, was man so zahlen kann, ne? Für so eine Person, die dann rekrutiert wird, das sind ja große Beträge. Also es kann sich ja ein mittelständisches Unternehmen teilweise gar nicht leisten, sowas. Und wenn diese Person dann im Job ist, ist es entscheidend, dass sie dann wirksam ist in diesem Job. Also dass das funktioniert. Also der Consultant, der eine Person besetzt in eine Rolle, wird ja dann auch später für die Beförderung und so weiter daran gemessen, wie erfolgreich diese Besetzungen waren. Das heißt, das ist extrem wichtig. Und das Zweite, was ich gelernt habe, hat mich auch total begeistert. Zumindest diese Firma, die wirklich auch ganz, ganz oben mitspielt, die Premium Executive Search macht, die hat mir erklärt, dass die nicht nur die Anforderungen eines Klienten aufnehmen, blind, sondern dass die erstmal ins Gespräch gehen und versuchen, das Business zu verstehen. Also die Rolle, die besetzt werden soll, was soll die eigentlich machen? Also das wäre für mich eigentlich nach meiner alten Denke fast anmaßend. Da gibt es einen Dienstleister und du sagst dem Dienstleister, ich brauche was und der sagt, hier, warte mal kurz. Ich will das erstmal besser verstehen. Hast du überhaupt, stimmt es überhaupt, dass das, was du sagst, dass du das brauchst oder brauchst du vielleicht was anderes? Und das war für mich neu und macht aber irgendwie schon Sinn, weil das passt ja auch zusammen zu dem, was wir in unserer Episode über Beratung gesagt haben. Wenn du Beratung richtig machst, dann berätst du halt auch und du stellst Fragen.
Ich meine, das gute interne Recruiter machen das auch oder können das auch machen, habe ich auch schon gesehen. Aber ich habe in meiner Vergangenheit ab und zu mal jetzt aus der Personalersicht einen Headhunter eingeschaltet für einen Fachbereich, den ich betreut habe, weil die nochmal anders auf den Zahn fühlen. Ja, weil die auch nochmal die Erlaubnis quasi haben zu nerven, nenne ich es mal.
Ja, und das, ja,
das genau, war in einem Forschungsbereich, also Pharmaforschung. Die Kollegen sind alle mittlerweile woanders. Aber da hat das Zusammenstellen des Profils, hat glaube ich 3,5-stündige Calls gedauert. Ja. Da sind meine Führungskräfte aus dem Fachbereich aufs Dach gestiegen und gesagt, Andreas, wir haben keinen Bock mehr mit denen. Die nerven, die wollen jetzt hier noch die das wissen und hier jenes wissen. Ja, genau, das will ich auch wissen. Ihr müsst es mal zusammentragen, weil das entscheidet darüber, wen ihr eigentlich braucht. Ihr wisst es nämlich derzeit nicht. Ihr glaubt, da was zu besetzen und die Rolle gab es vielleicht vorher schon mal und da ist eine Person, die ihr im Kopf habt. Löst euch davon mal und guckt, was da eigentlich die Aufgabe ist. Und genau das herauszukitzeln, das passiert in diesen Gesprächen, die ich teils sehr, sehr gut empfunden habe. Auch da kann man Overkill machen, ja, wenn man dann mit tausenden analytischen Verfahren anfängt oder sowas. Das halte ich manchmal nicht für sinnvoll. Aber das ist Ansichtssache. Das aber rauszukitzeln, was der Kern ist, was die eigentlichen Aufgaben und die dafür notwendigen Fähigkeiten betrifft, das ist extrem wichtig und für mich ein großer Teil neben dem Netzwerk an Kandidaten, warum Headhunter auch das Geld dann wert ist.
Ja, also ich glaube, ein Headhunter hat ja im Gegensatz zum internen Recruiting 2 Vorteile. Ja, der kann ja einmal sagen, hey, ihr gebt ziemlich viel Geld aus für uns und wir wollen sicherstellen, dass es auch das Geld dann wert ist. Und das Zweite ist natürlich, dass ein Headhunter sagen kann, wir haben schon so viele Stellen besetzt, wir wissen Dinge, die ihr nicht wissen könnt. Weil wir halt einfach aus dem Fundus von vielen Kandidaten und auch Mandanten Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern gelernt haben und wir wollen vermeiden, dass ihr sie macht. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Also wenn man aus der Sicht eines Unternehmens ein Headhunting-Unternehmen beauftragt, warum soll man dann nicht davon profitieren? Indem man dem Headhunting-Unternehmen erlaubt, mal hinter der Besetzung zu verstehen, worum geht's denn? Ich meine, viele Sachen sind ja oft auch trivial, ja. Also da muss man jetzt nicht eine Tiefenanalyse machen. Aber angenommen, du hast ein Unternehmen, das ist im Mittelstand und hat, keine Ahnung, 500-600 Mitarbeitende. Da willst du jetzt eine Rolle besetzen von einem Chief Technology Officer. Das ist keine triviale Rolle. Weil du hast ein Unternehmen, das ist nicht DAX-Unternehmen, das ist aber auch nicht mini-klein, sondern das ist vielleicht eins, das mit der richtigen Besetzung einer richtigen Person, ja, den Sprung schafft in die nächste Ebene von einem Unternehmen und das vielleicht dann strategische Entscheidungen treffen kann, qua dieser Neubesetzung, die dann das Unternehmen wirklich nochmal nachhaltig verändern. Und ich glaube, das ist nicht verkehrt, wenn man überlegt, okay, welchen Stellenwert hat eine Rolle? Welche Stakeholder gibt es da übrigens auch? Und ich glaube, genau diese Fragen kann dann eine Executive Search oder Headhunting-Firma gut stellen und auch unterstützen.
Und vielleicht ein kleiner Ausflug. Man muss ja gar nicht dafür immer an die Executive und Top-Notch-Firmen gehen, sondern es gibt ja auch andere Unternehmen, die dir bei der Suche helfen, die einfach auch mehr Expertise hat oder mehr Datenbasis hat. Ja, ich erinnere da an meinen Bekannten, ein bisschen Schleichwerbung hier, PeopleWise, die einfach Recruiter einsetzen beim Kunden und alles tracken, was laut Datenschutz auch irgendwie möglich ist, auch die internen Prozessabläufe. Ja. Und dadurch sehr schnell durch die Erfahrung, durch die Daten, die sie sammeln, Vorschläge machen können, wie sie es optimieren. Sowohl von der Kandidatenansprache, von den internen Prozessen. Auch das ist ja ein Headhunting letztendlich, was die machen, aber auf einer niedrigen Basis, jetzt nicht nur Executive, sondern Fachexpertisen auch, die sie suchen. Und auch hier hast du ähnliche Vorteile, natürlich nicht mit den Riesenkosten verglichen mit dem Executive Search, aber mit ähnlichen Benefits. Also auch hier muss man nochmal sagen, gibt es ja nicht nur das 30% des Gehalts Executive Search, sondern auch Flatrate Recruiter, die dir helfen, die auch erfahren haben, die du auch nutzen kannst, gerade wenn du in einem aufstrebenden Unternehmen bist, viel hiren musst und vielleicht nicht eine riesen Recruiting-Abteilung aufbauen willst.
Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast.
Wie siehst du eigentlich das Thema Recruiting/Headhunting versus AI? Weil letzten Endes das Problem, was wir ja haben, ist ein Mapping-Problem. Das heißt, du hast eine Rolle und du hast potenziell Kandidaten am Markt und du willst ja eigentlich die optimale Mapping zusammenführen, ne? Und das, was Leute quasi heute händisch machen, in Anführungszeichen, könnte man ja künftig gespickt mit Technologie irgendwie digital machen. Denkst du, dass AI oder Algorithmen oder irgendeine Art von App dieses Business verändern wird oder dass das Headhunting als Menschenaufgabe überholt sein wird?
Ich glaube, es wird nicht überholt werden, aber es wird sehr stark sich verändern und auch, oder es verändert sich jetzt ja schon sehr stark. Also diejenigen, die in der Materie drin sind, wissen ja auch, dass also die Suche an sich über Searches und wie auch immer läuft ja auch schon darüber. Ja. Und auch die Erstellung deines CVs ist ja auch idealerweise so optimiert, dass sie gefunden werden kann, dass du die Keywords richtig hast. Also ich selbst habe auch mein CV jetzt mal checken lassen von einem AI-Unternehmen letztendlich, die da gucken mit wie ist das gestaltet und sind da die Wörter drin, ist das verständlich genug und wird das aufgegriffen von den Systemen letztendlich. Aber das ist, glaube ich, der kleinere Teil. Der eigentlich viel spannendere Teil ist ja gerade die eben genannte Definition, was braucht es denn eigentlich? Ob da nicht teilweise ein Fundus an Daten eine bessere oder zumindest klarere, unemotionalere Datenbasis schafft von dem, was du eigentlich brauchst, versus dem Menschen. Ich glaube, im Zweifel brauchst du die Kombination. Aber wenn du dir überlegst, was hast du alles an Informationen über diese Stelle, die du brauchst? Was hat den Vorgänger vielleicht oder Vorgängerin erfolgreich gemacht? Was auch vielleicht nicht? Welches Persönlichkeitsprofil hat das Team? Haben die Führungskräfte? Haben die Mitarbeiter? Wenn du das alles zusammenschmeißt, dann kannst du da auch ein Profil daraus erstellen. Ich bezweifle aktuell, dass das so gut funktioniert, dass du dann keinen Menschen mehr brauchst. Das, glaube ich, da hast du diesen Chemiefaktor immer noch drin, den Nasenfaktor. Den wird die AI noch nicht erkennen. Aber auch da wird es wahrscheinlich mehr und mehr dahin gehen, dass ich mich darauf verlasse, dass den Anfang, den Startpunkt, den macht die AI. Und dann gehe ich nur noch mal drüber und schaue im Gespräch und verifiziere die Hypothesen, die AI letztendlich aufgestellt hat.
Ja, super spannende Antwort. Ich habe eine leicht andere Sicht. Also ich glaube, dass die Technologie definitiv diesen Berufsstand und auch dieses Thema verändern wird, aber auf einer anderen Ebene. Also ich glaube, dass die Suche nach einer Shortlist oder nach einer Longlist, die wird mit Sicherheit mit AI unterstützt werden. Und jeder, der ein LinkedIn-Profil hat und schon mal auf LinkedIn Jobs geklickt hat, wird mir bestätigen können, da sind interessante Sachen dabei, aber auch ganz komische, die überhaupt keinen Sinn machen. Also warum ist das so, ja? Ich glaube, das wird immer ein People-Business bleiben, weil dieser Nasenfaktor, den du benannt hast, den wird es immer geben. Also wenn du überlegst, warum findest du Menschen interessant oder mit wem möchte man gerne arbeiten oder reden? Oft sind das die Menschen, die viele Gemeinsamkeit haben, aber oft sind es auch Leute, mit denen du gar keine Gemeinsamkeiten hast, also die halt gerade anders sind. Also ich habe schon beides gehört. Also wenn ich mit Firmen rede und die mich als Profil interessant finden, habe ich sowohl gehört von Firmen, die sagen, hey, du bringst das und das mit und du kennst das ja schon und so weiter, als auch in letzter Zeit vor allem, du hast eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Wir wollen das andere. Ne? Also deswegen glaube ich, das ist sehr, sehr komplex, warum man jemanden jetzt gerade gut findet oder nicht gut findet. Also ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt hatte, aber für die Stelle, die mir jetzt dankenswerterweise angeboten wurde und die ich jetzt angenommen habe, gab es mehr als 100 Bewerber und Bewerberinnen. Und irgendwie bin ich dann dahin gekommen, wo ich hinkam. Und ich glaube, das ist nicht nur eine rationale Entscheidung gewesen, sondern das war irgendwo auch von den beteiligten Personen eine Bauchentscheidung. Und ich erinnere mich auch an das Gespräch, in dem ich dann meinen Case gepitcht hatte. Da war dann auch am Ende die Frage von mir, woran macht ihr denn fest, ob ich jetzt passen würde für euch? Ne? Also ich muss jetzt die Frage natürlich auch stellen, ob ihr für mich passt. Aber die Frage umgekehrt würde mich mal in eure Richtung interessieren. Ich weiß noch sehr genau, dass der Recruiter, der stand mir gegenüber, der hat dann gesagt, es ist eine Bauch- und Kopfentscheidung. Also sowohl die rationalen Hardfacts, ne? Also was bringt er mit und was erzählt er hier und was kann er letzten Endes auch, was hat er nachgewiesen, aber dann natürlich auch, wenn das abgehakt ist, das berühmte Bauchgefühl, wo man dann sagt, ja, also irgendwie finde ich, das passt. Und diese Frage, die ist ja interessant, ne? Was heißt denn das, es passt? Es heißt, du hast ein gutes Gefühl. Und was heißt das wiederum? Du hast irgendwo neuronale Anknüpfungspunkte in deinem Bauch, ja, die sozusagen heuristisch sagen, dieser Mensch, das ist irgendwie, dem traue ich. Ja, dem traue ich, dass er okay ist und dem traue ich auch was zu. Es ist irgendwie so ein gutes Gefühl. Und es kann ja beides sein. Ein Impuls des Neuen oder ein Impuls des Bekannten. Und deswegen glaube ich, um den Kreis zu schließen, dass AI und Technologie diesen komplizierten Prozess, den der Mensch ja mit seinem Bauchgefühl macht, also zumindest jetzt, noch lange nicht ersetzen kann.
Ja, ist eine Frage, was noch lange nicht ist, ne? Ob nicht die AI dir dieses Bauchgefühl erklären kann irgendwann und sagen, welche Fakten hast du denn da rangezogen? Aber das dauert noch ein bisschen, da bin ich bei dir. Ja, dafür müsstest du näher begleitet werden durch deine persönliche Assistenz-AI sozusagen, die dich dann kennt und dein Bauchgefühl eben weiß, weil es die Fakten dazu, nicht nur die bei dir hinten im Hinterkopf stecken, sondern die dann auch plakativ da werden.
Ich wollte noch ergänzen, ich bin letzte Woche Freitag auf einem Vortrag gewesen von Richard David Precht, tatsächlich ein Geschenk von Mubina. Der war ja hier in Heidelberg und der hat referiert über das Thema KI und Philosophie und der hat eine Stunde lang erklärt, warum die KI noch viele Dinge, die der Mensch heute macht, nicht machen können wird. Und deswegen bin ich da vielleicht noch, das ist der After-Effekt vom letzten Freitag.
Hast du ein Gespräch verwickelt da noch? Oder nein, war da nur vorgetragen?
Natürlich habe ich das.
Das war mir so klar.
Du kennst mich doch. Ich meine, für die Zuhörer hier, ja, ich bin ja ein richtig großer Fan von dem. Ja, ich meine, der vertritt auch Positionen, die ich nicht vertrete, aber ich finde, der Richard David Precht ist ein Mensch, dem ich zumindest sehr, sehr gut zuhören kann. Er hat eine sehr angenehme Stimme und ist natürlich ein extrem wissender Typ über viele Disziplinen hinweg. Ich meine, das ist ja die Idee von Philosophie auch. Und der hat natürlich viele Nuggets gehabt, die er erzählt hat, die ich von vielen seiner Vorträge kenne. Zum Beispiel, dass er sagt, hier sitzen ja viele Kompetenzinseln, ne? Aber die Inseln sind umgeben von Inkompetenz, ne? Und dann versucht er halt zu erklären, dass er quasi in keiner dieser Inseln so viel Kompetenz hat wie die einzelnen Leute, aber dass er halt überwiegend das große Bild, das kriegt er zusammen. Ich habe ihm dann quasi nach seinem Vortrag, ich weiß nicht, wie Mubina das gemacht hat, aber ich saß in der ersten Reihe und ich habe keine Karte gekauft. Also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich wollte vorletzte Woche mir eine Karte kaufen und dann haben wir uns noch irgendwie abstimmen müssen, Mubina und ich, weil wir am selben Abend mit Freunden verabredet waren zum Essen und dann gab es keine Karten mehr. Und dann war ich irgendwie voll unzufrieden und dann hat sie die Veranstalter angeschrieben und hat irgendwas voll Nettes geschrieben, sodass ich, als ich da ankam, gesagt habe, hey, meine Frau hat euch angeschrieben, hier ist ein Screenshot, sie hat mit der und der geschrieben. Die so, ah ja, die steht da hinten. Bin ich halt zu der hin. Und die so, ah, du bist doch der Mann von, ich so, ja, ja. Und dann hat sie gemeint, ja, also wir haben dir einen Sitz reserviert. Und der war in der ersten Reihe. Total cool, ja. Und dann habe ich natürlich Pole Position gehabt, als er fertig war mit dem Vortrag. Dann bin ich halt langsam hingelaufen, ne, und hat dann noch mit ein, zwei Leuten gesprochen, habe ich gesagt, okay, hi, ich bin der und der, ich habe eigentlich nur zwei Sachen. Ich wollte mich erstmal bedanken für die ganze Arbeit, die sie seit Jahren machen, weil ich glaube, da gibt es auch Leute, die immer wieder andere Meinungen haben und man ist ja exposed und mir ist halbwegs bewusst, wie anstrengend das sein muss. Also in dem Sinne vielen Dank erstmal. Und dann habe ich gesagt, ich wollte Ihnen gern einen Vorschlag machen, mit wem Sie mal sprechen sollten. Und da habe ich tatsächlich den Aladin Elmar Falani, dieser Soziologe, über den wir ja auch ein paar Mal gesprochen haben, den habe ich ihm empfohlen, hat er gemeint, ja, könnten Sie mir den Namen mal aufschreiben? Ich sitze dann vorne zum Signieren und dann habe ich mich noch mit meinen Sitznachbarn unterhalten, habe ihm den Namen aufgeschrieben und dann habe ich den nachher noch vorbeigebracht. Ja, war ganz nett, netter Typ.
Aber jetzt nicht hier den Podcast liegen lassen und Markus Lanz ersetzen, ne? Das ist dann, das geht
oh
nicht.
Oh Gott, bitte. Hey, different league, my friend. Also da sind wir, glaube ich, sehr, sehr viel bescheidener als die beiden. Ich meine, wir machen das ja aus Spaß und der Freude. Ich glaube, die verdienen damit ihr Geld.
Echt? Sowas. Kann man damit auch Geld verdienen?
Ja.
Unsere 2,13 Euro pro Monat sind da noch zu toppen.
Mittlerweile müssten es mehr sein, glaube ich.
Also bei mir kommt nicht mehr an. Ich weiß nicht, ob bei dir mehr ankommt.
Also bei mir kommt gar nichts an. Ah, das ist dann veruntreut über Starnberg.
So, jetzt hat uns das aber weggeführt hier, ne? Aber ich finde das trotzdem ganz nett. Eigentlich waren wir beim Executive Search und Headhunting. Ja, das macht der Precht auch extra. Das ist ja auch quasi ein Headhunter für seinen Podcast. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber da waren wir nochmal hin, AI im Headhunting, im Recruiting generell, im Kontext. Das war so der Aufhänger dabei. Wo sind wir denn jetzt? Haben wir noch was offen zu dem Thema?
Mein Vorschlag an dich wäre jetzt, wir haben ja das Thema jetzt ein bisschen besprochen. Lass uns doch mal zu unserer Conclusio kommen. Wir können das ja mal ein bisschen ausführlicher gerne machen. Das eine, was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass der Einzug noch neuerer Technologien und Algorithmen und Suchhilfen wahrscheinlich dazu führen wird, dass Basisarbeit im Headhunting oder Recruiting maßgeblich unterstützt werden wird durch Technologie. Also ich sag mal so, das händische Durchforsten von CVs und Profilen online, das wird wahrscheinlich so, wie man das aus der Vergangenheit kennt, nicht mehr so gemacht werden in Zukunft, weil das ineffizient ist, ja. Aber Ich glaube, das qualitative, tiefe, psychologische Analysieren von Profilen von Personen, also nicht von Profilen, sondern von Menschen, das, glaube ich, wird weiterhin von Menschen gemacht und das ist auch sinnvoll, dass Menschen das tun, weil ja nicht Menschen mit Maschinen arbeiten nur, sondern Menschen arbeiten ja auch mit Menschen. Und ich glaube deswegen, dieser Beruf wird, das ist ein relativ alter Beruf, den wird es, glaube ich, noch lange geben. Und das Zweite ist, du weißt ja nicht, was du nicht weißt, als jemand, der einen neuen Kandidaten sucht. Oder eine Kandidatin. Das heißt also, wenn dann jemand da ist, der auch in der Lage ist, hinter dem Mandat Fragen zu stellen und zu verstehen, was braucht denn der Kunde eigentlich wirklich als Person? Diese Notwendigkeit gibt es ja auch noch. Also insofern glaube ich, dieser Berufsstand, dieser Beruf, den wird es noch lange geben.
Ja, das und dann für mich noch der wichtige Punkt, dass es auch eine hilfreiche Funktion ist, mit der man, also Funktionen, die blöd, also Menschen sind, die eine Aufgabe haben, die einem selber auch helfen kann. Nicht nur einen neuen Job zu finden, sondern auch zu reflektieren. Und das macht auch Sinn, immer mal wieder den Kontakt zu halten. Nicht nur, wenn ich aktiven Job suche, sondern auch darüber hinaus. Hat sich bei mir bewahrheitet. Ich habe auch zuletzt mit einer Kollegin in dem Business gesprochen. Und was hat die gemacht? Die hat gesagt, naja, ich habe momentan nichts, aber ich gebe dir jetzt mal hier die fünf Namen, die ich dir empfehlen würde zu kontaktieren bei anderen Unternehmen, weil die könnten eher was suchen. Ja, das ist nicht nur ein, ich sichere mir meine Funde, sondern auch ein, ich versuche dir zu helfen. Ja, und das finde ich auch ganz, ganz hilfreich. Aus Kandidatensicht können Headhunter eben auch eine Unterstützung leisten, nicht nur um dich zu platzieren, sondern auch, wie bei dir eben gesagt, dein Potenzial vielleicht etwas anders zu deuten oder dich auch in eine richtige oder in eine andere Richtung zu stupsen.
Und das finde ich ist eigentlich die perfekte Brücke zu meiner eigentlichen Message an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bitte habt Mut, regelmäßig mit Menschen zu sprechen, die außerhalb von eurem Spielfeld sind. Ja, ich meine, wir bringen ja immer wieder auch die Basketball-Analogie. Wenn du einen Spielerwechsel hast und der Spieler kommt zurück auf die Bank, das ist eine perfekte Chance, mit dem Spieler über das Spiel zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe das und das beobachtet oder der Spieler fragt irgendwas und dann kann man kurz drüber reflektieren. Das ist im Prinzip so eine Art Pause und du kannst auf die Metaebene wechseln. Und Headhunter haben ja irgendwie auch was Verschwiegenes und etwas Confidential. Also das ist ja per Berufszweig so, dass die verschwiegen sein müssen und wenn sie professionell sind, das auch sind. Das heißt, man kann eigentlich ohne große Risiken mit diesen Menschen einfach mal sprechen und sagen, hey, guck mal, ich bin jetzt gerade da und da und ich plane jetzt eigentlich gar nicht zu wechseln, aber gib mir mal kurz ein Feedback aus deiner Erfahrung auf mein Profil oder auf meine Erfahrung und sag mir mal, was du mir empfehlst. Wo könnte denn noch ein Einsatzgebiet für mich sein oder wie sollte ich mich entwickeln? Ist denn für mich dieses Subject Matter Expert das Richtige oder sollte ich vielleicht doch in eine People Leadership Rolle gehen oder ist denn vielleicht ein Wechsel in eine andere Industrie für mich interessant? Und ich glaube, dieses Feedback von außen, das kann einem eigentlich sehr, sehr selten der eigene direkte Manager geben, weil der ist ja voreingenommen.
Das ist richtig. Wie es der Zufall so will, ich gucke gerade auf meinen Kalender, morgen früh um 9 Uhr treffe ich mich mit einem Headhunter. In dem Fall ist es mehr Freund als Headhunter wahrscheinlich, aber wir diskutieren auch immer mal wieder über Zukunft und Beruf und Ähnliches und wie passt das zusammen. Und der kommt morgen um 9 Uhr hier zu mir nach Hause und wir trinken einen Kaffee. Insofern passt das doch wirklich ganz gut vom Thema her, auch wenn das vorher, du wusstest das natürlich nicht, dass das so ist, aber das ist jetzt ungelogen Zufall, wie das Leben so spielt. Aber ich glaube, damit haben wir doch eine runde Sache. Hier mal so einen Überflug Headhunting, Executive Search gegeben, Vor- und Nachteile. Nachteile haben wir gar nicht so sehr drauf, sind wir nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, das ist auch jetzt gar nicht so relevant, sondern die Vorteile überwiegen hier, eine Zusammenarbeit zu suchen oder den Kontakt zu suchen, kann allen nur helfen.
Ja, das kann ich nur bestätigen und ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwo unsere Message heute in dieser Episode, dass wir sagen, das ist wirklich ein Benefit, wenn man mit solchen Menschen arbeitet und sich einfach mal regelmäßig Feedback holt von außen. Das ist ein Zeichen von Selbstreflexion.
So sei es. In dem Sinne, Chassé, ganz lieben Dank. Wir sehen uns am Donnerstag bei einer Autofahrt und Mittwoch. Und dann am Donnerstag haben wir gemeinsam einen Vortrag an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Da werden wir natürlich auch drüber berichten, aber dazu mehr bei einer der nächsten Episoden. Vielen lieben Dank und schönen Abend.
Danke dir auch. Bis bald.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.